Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Podcast Nummer 1, heute mit einer 22-fachen Nummer 1, dem 22-fachen Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen. Mit einem einzigen Atemzug kann er 122 Meter tief tauchen und 22 Minuten unter Wasser bleiben. Länger als jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Wie er das macht und was wir alle davon für unsere Karriere lernen können, er sagt es uns. Der König der Tiefe, Tom, sieht das.
Ein Tauchgang, den habe ich nach wie vor nie vergessen, weil ich da dieses Gefühl hatte, dass wirklich mir das Herz aus der Brust springt vor Freude, dass ich genau da bin, wo ich hingehöre. Ich bin im Millstätter See auf 80 Meter Tiefe abgetaucht, habe mich mit so einem Hantelgewicht runterziehen lassen und der See ist tiefschwarz da unten. Das heißt, man kann im Prinzip nichts sehen. Und da habe ich diese Taschenlampe und dann komme ich da an auf 80 Meter. Der Lichtkegel geht ins Unendliche in dem klaren Wasser. Und dann habe ich auf der anderen Seite meiner Maske habe ich ein Tiefenmesser, der mir diese 80 Meter angibt und der piept dann immer so piep, 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 piep. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist in diesem Schwarz, in dieser unendlichen Weite, hast keinen Atemreiz und du fühlst dich wie im Weltall letzten Endes, ne? Und ich habe nur so eine Freude gespürt, so dass ich dahin gehöre. Und ich glaube, dass man das nicht so im Alltag kennt und erreichen kann. Aber das war für mich der tiefste Flow, den man erreichen kann. Ich war komplett da, wo ich sein wollte und habe es einfach extrem genossen.
Mal ehrlich, wie lange kannst du die Luft anhalten? Probier's doch mal aus. 30 Sekunden, vielleicht 90, das schaffen die meisten. Tom sieht das, aber schafft es exakt 22 Minuten und 22 Sekunden. Wenn wir uns das mal im Schwimmbad vorstellen, nehmen wir eine 50-Meter-Bahn. Er kann da locker viermal hin und her tauchen. Er kann 223 Meter lang tauchen, ohne ein einziges Mal Luft zu holen. Jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben, über das, was er wirklich in den letzten Jahren perfektioniert hat, nämlich die Kunst, richtig zu atmen. Der Titel seines Bestsellers, Deine Atmung ändert alles. Und da geht es nicht ums Tauchen oder nicht um Sport, sondern es geht ums Business, nämlich Atmung als Karrierebooster. Atmung als Stresskiller, zum Beispiel vor einem komplizierten Meeting oder einer schwierigen Business-Entscheidung. Wir probieren das gleich hier im Podcast mal aus. Ich habe Tom im The Flag in München getroffen. Seine mentale Superpower jetzt hier in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast auf YouTube. Und als Geschenk für die Tomorrow-Community verlosen wir hier 10 seiner Bücher an alle, die Tomorrow abonnieren, weil uns das einfach hilft, hier jede Woche für euch die krassesten Gäste zu präsentieren. Tauchen wir ab in Tomorrow. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön? Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Tom und Tom bei Tomorrow. Das haben wir auch noch nie gehabt. Was für eine Premiere, Tom. Toll, dass du heute hier bist.
Ja, sehr schön, dass ich hier sein kann.
Was total lustig ist, Tom, auf dem Weg hierher war ich total im Stau und bin zu spät gekommen, was ich total hasse. Ich hasse es ja, zu spät zu kommen, und neigte kurz dazu, mich wieder voll aufzuregen. Und dann habe ich aber natürlich an dein Buch gedacht, Deine Atmung ändert alles. Und da steht etwas drin, was ich total faszinierend finde, nämlich eine Atemtechnik. Und wir wollen bei Tomorrow ja immer Learnings rausziehen. Und ich finde, ein wichtiges Learning bei dir ist gleich, dass man einfach Stress wegatmen kann. Da gibt's eine Technik, die hast du beschrieben als psychologischer Seufzer. Und den habe ich gleich mal probiert. Und lass uns gleich mal bitte alle aus der Tomorrow Community mitnehmen und sagen, was ist das? Wie atmet man den?
Ja, im Prinzip geht es darum, dass wir tief einatmen. Ja, wenn wir im Stress sind, am Schreibtisch sitzen, dann neigen wir dazu, gerade so den unteren Teil der Lunge nicht zu belüften. Die Alveolen, also die kleinen Lungenbläschen, die kleben dann so ein bisschen zusammen und werden nicht vernünftig belüftet, wie gesagt. Und wenn wir dann tief einatmen, dann öffnen wir sie wieder und der Gasaustausch, ja, normalisiert sich, und dadurch, ja, sinkt das Stresslevel ziemlich stark sogar. Gibt es tolle Studien zu, die das belegen, und auch im Obnurtown schon vor 20 Jahren habe ich das irgendwann mal entdeckt, ist das ein Gamechanger gewesen, dass ich dann wirklich durch diese Atmung vor dem Tauchgang dann nochmal 30, 40 Sekunden länger die Luft anhalten konnte. Aber wir können es auch gern gleich mal machen, wenn du magst.
Dann, total gerne. Ich habe es im Auto probiert. Das ist ja nicht einmal atmen, sondern man muss zweimal atmen. Ich versuche es mal so vorzumachen, so, und dann nochmal ein zweites Mal Luft holen, und dann, glaube ich, ganz entspannt.
Dann können wir ganz entspannt ausatmen und das gleich noch mit einer anderen Technik verbinden, ne, dass wir dann einfach nach dem Ausatmen noch eine Weile abwarten, bevor wir wieder einatmen. Das wirkt dann nochmal ein bisschen stärker. Aber genau, wir atmen tief ein, und wenn wir dann voll sind, atmen wir nochmal so ein bisschen oben drauf durch diese ganze Hilfsmuskulatur hier oben, und dadurch öffnen wir dann wirklich mit ganz viel Druck alle Lungenbläschen und reduzieren Stress. Ja, also nochmal gemeinsam, ja, tief einatmen. Jetzt mal warten einen Augenblick, bis der Atemreiz kommt. Solange es angenehm ist, weiter die Luft anhalten.
Bis der Atemreiz bei dir kommt, glaube ich, kann es ewig dauern. Ich habe gelesen, du kannst ihn teilweise 6 oder 7 Minuten aufhalten. Das schaffe ich nicht. Ja. Aber ich habe es wirklich probiert auf dem Weg hierhin und habe gemerkt, so, wow, das funktioniert wirklich. Mhm. Finde ich total faszinierend. Und du hast ja auch in deinem Buch einen Satz gesagt, dass du selbst der CEO deines eigenen Stresslevels bist. Dass du ja immer selbst entscheiden kannst, in wie viel Stress du dich dann begibst. Und wenn du jetzt wie ich im Stau stehst und sagst, hey, ich kann jetzt eh nichts machen, wozu soll ich mich aufregen? Einfach mal diese Atemübung machen. Ich kann es wirklich jedem aus der Tomorrow Community empfehlen. Ich finde, es macht so einen Unterschied. Ich habe mich dann gefragt, warum das so ist, warum einfaches Atmen nicht reicht, also dieses, sondern ich diesen Seufzer, wie du ihn ja nennst, nochmal brauche, dieses dieses zweite. Ich merke aber beim zweiten, dass ich mich automatisch mehr aufbaue.
Ja. Du richtest dich auf, ne, weil du ganz viel Platz für die Lunge brauchst. Letzten Endes ist es ja der Brustkorb, der die Lunge begrenzt. Ne, wenn der ganz flexibel und geschmeidig ist, können wir noch mehr Luft einatmen. Ne? Und andersrum, wenn du tief einatmest, dann, ja, dann bewegt er sich nach außen und du richtest dich automatisch auf. Ne? Und dadurch atmest du mehr Sauerstoff ein, ja, und öffnest diese Alveolen. Gibt, wie gesagt, eine tolle Untersuchung, die festgestellt hat, dass das der schnellste physiologisch belegte Weg ist, um Stress abzubauen. Also ganz fantastisch, wie schon diese eine Maßnahme wirkt. Ne?
Wie ist deine Beobachtung? Wir leben ja in einer wahnsinnig komplizierten Zeit, in einer wahnsinnig stressigen Zeit. Atmen wir alle falsch?
Ich würde jetzt nicht sagen alle. Ja, viele sind sich ja sehr bewusst, und es wird ja auch immer ja mehr verbreitet. Ne? Wir erkennen, dass die Atmung einfach ein Hebel ist, und wir entdecken diese Mechanismen. Das ist jetzt gerade im Jahr 2023 gewesen, dass diese Studie durchgeführt wurde, und es gibt viel mehr davon. Also das wächst das exponentiell praktisch, diese Anzahl an Studien. Das heißt, wir wissen einfach, dass dieser Einfluss groß ist. Trotzdem, das Gros ist einfach im Stress. Das wissen wir. Stress ist omnipräsent. jeder kennt das Phänomen, Workload, viele Aufgaben, immer kommt was Neues rein, Projekt wird wieder über den Haufen geschmissen, ne? Also diese Situation, wir müssen agil sein, und da neigen wir einfach dazu, flacher zu atmen, in den Brustkorbbereich hinein, und dadurch belüften wir, hatte ich anfangs schon so ein bisschen angedeutet, den unteren Bereich der Lunge nicht, und ja, und dadurch verstärkt sich das ganze Phänomen und wir atmen zu flach, wir atmen CO2 ab. Ja, und CO2 ist ein Gas, was viele nicht so richtig auf dem Zettel haben, was dafür sorgt, dass Sauerstoff in unsere Zellen kommt. Und das brauchen wir, um Energie herzustellen und um bei Energie zu sein und den Tag dann eben ja auch gut durchhalten zu können, bei Leistung zu bleiben, also leistungsfähig zu bleiben. Und deswegen brauchen wir einfach eine gute Atmung. Aber durch diesen Stress ist das bei vielen leider der Fall, dass wir zu schnell, zu viel atmen und dadurch eben nicht gesund.
Tom, heißt das im Umkehrschluss, wenn wir alle richtig atmen würden, dass wir gar nicht so viel Stress empfinden würden?
Auf jeden Fall. Also die Atmung ist einer der wichtigsten und stärksten Hebel für Stress. Und das muss wirklich jeder sofort hören und sofort verstehen. Das ist nichts Spirituelles unbedingt. Natürlich hat das auch diese Komponente, das Atmen, ne? Aber was wir verstehen müssen, einmal diese physiologischen Mechanismen, Alveolen öffnen ist das eine, der schnellste Weg, um Stress abzubauen, habe ich ja schon gesagt. Und dann haben wir auch noch einen direkten Einfluss auf unser Nervensystem, ne? Und das haben viele auch noch nicht präsent, dass unser Herzschlag beispielsweise über unsere Atmung sich verändert. Das heißt, unser Herz schlägt ja nie gleichmäßig schnell. Ja, selbst wenn wir mal so auf so ein Pulsmessgerät gucken und der Puls die ganze Zeit 60 anzeigt, dann im Mikrobereich schwankt der die ganze Zeit. Das ist nur ein Durchschnittswert, ne? Das heißt, der geht dann von 50 auf 75 und wieder runter und wieder hoch. Das schwankt. Und das Faszinierende daran ist, das schwankt mit der Atmung. Das ist gekoppelt. Das heißt, wenn wir einatmen, wird der Herzschlag schneller und wenn wir ausatmen, wieder langsamer. Und das ist ein enorm nützliches Phänomen. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Atmung steuern, haben wir einen Einfluss darauf, wie schnell unser Herz schlägt. Ja, das heißt, wir können das Herz auch langsamer schlagen lassen über die Atmung. Und wenn man diese Mechanismen versteht und kennt, dann leuchtet das auch irgendwie ein, dass wir, wenn wir unser Nervensystem beeinflussen können, dass wir damit auch das Stresslevel beeinflussen können. Da können wir auch gerne nochmal tief einsteigen. Aber das ist eben so dieses Faszinierende daran, dass wir Einfluss auf unseren Körper nehmen. Und das ist nichts Spirituelles. Ne? Das hat auch ganz viele mentale Komponenten. Das ist alles fantastisch. Aber es hat einen direkten Einfluss auf unseren Körper.
Was ich in deinem Buch gelernt habe, Tom, ist, dass eben nicht nur das Einatmen so entscheidend ist, sondern vor allem auch das Ausatmen. Und dass, wenn ich es als Learning mitnehme, wir alle geneigt sind, viel zu kurz auszuatmen. Und wenn du diesen Effekt hast, den du gerade beschrieben hast, dass nämlich das Ausatmen unser Herz eigentlich komplett beruhigt, ist das ja super angenehm für das Herz. Und auch dieses Ausatmen einfach mal auch stehen zu lassen und nicht sofort zum nächsten Luftzug, ja, zu hetzen.
Ja. Also das ist eins der stärksten Mittel. Deswegen empfehle ich auch nach diesem Seufzer gerne mal in die Ausatmung gehen und da einen Augenblick verweilen. Denn das ist der Moment, wo ja auch alle Muskeln komplett entspannen. Der parasympathische Teil des Nervensystems, des autonomen Nervensystems wird angesprochen. Das Herz wird langsamer. Und das ist halt ein ganz, ganz starker Effekt, den wir da einsetzen können. Und du hast es gesagt, es ist eben, ja, mit unserer Atmung haben wir diesen Einfluss. Und das können wir zum Einschlafen machen. Das können wir in einer stressigen Situation im Meeting machen, in einem schwierigen Gespräch, ne, kriegt ja auch keiner mit. Ne? Also wenn ich jetzt ausatme und da mal einen Augenblick in der Ausatmung bin, dann übe ich einen Einfluss auf und das ist aus. Und das ist einer von vielen Einflüssen. Jetzt sind wir bei der Atmung, wir sind gerade bei 2, 3 Atemtechniken, die man einsetzen kann, die direkt einen Effekt haben. Also ja, unglaublich wirksam.
Ja, die erste habe ich gerade probiert, fand ich sensationell, also diesen sogenannten physiologischen Seufzer. Eine zweite, die ich auch spannend finde und wenn ich es richtig verstanden habe, empfiehlst du die für besonders stressige Situationen, das ist die Boxatmung. Mhm. Boxatmung, wo es darum geht, 4 gleiche Atmungen zu machen, also einatmen, Atempause, ausatmen und Atempause. Also im Grunde genommen wie so ein Viereck, wo jeder Faktor den gleichen Wert hat. Und das empfiehlst du für, ja, eben besonders stressige Momente. Wichtiger Call, der Kunde ist genervt, es funktioniert was nicht oder du hast hast es in deinem Buch auch beschrieben, halt so eine Situation, du willst eigentlich in ein wichtiges Meeting und dann ruft dich jemand noch von zu Hause an, dass da irgendwas schief läuft mit Familie, mit Handwerkern, mit wem auch immer, dir zusätzlichen Stress macht und du einfach nicht mehr den Fokus hast. Und dann empfiehlst du diese Boxatmung.
Ja, die Boxatmung hat einen unglaublich starken mentalen Effekt. Denn diese Visualisierung, die du eben so schön verbalisiert hast, die kann man auch sich anzeigen lassen. Da gibt es ja heutzutage jede Menge Apps. Und bei YouTube kannst du etwas finden, wo praktisch diese Box, also das Quadrat, gezeigt wird. Und dann gibt es eine Kugel, die diese Seiten entlang läuft. Und über die Zeit, die du dann einstellst, sind es dann eben 4, 5 oder 6 Sekunden Einatmen, Pause und Ausatmen, ne, immer gleich lang. Und alleine dieses Verfolgen dieser Kugel hat einen unglaublich beruhigenden Effekt, denn dadurch, dass wir visuell da beobachten, was passiert, sind ja unsere Gedanken nicht mehr bei dem Call von zu Hause von gerade eben oder dem Projekt, was wieder umgeworfen wurde oder der neuen Aufgabe, die reingekommen ist, sondern wir sind einfach im visuellen Wahrnehmen und wenn wir wahrnehmen, dann sind wir ja automatisch schon mal weg von diesem Gedankenkreisel, der uns ja enorm stresst. Also das ist ein ganz starker mentaler Effekt dieser Übung und nebenbei übst du eben auch Atempausen zu machen. Und diese Atempausen, die gewöhnen wir uns eben häufig ab, wenn wir im Stress sind, der Kampf- oder Fluchtmodus, ja, dieses Stress, diese Stressreaktion, die uns ja eigentlich leistungsfähig macht, die ist dann ja irgendwann auch zu lang und zu doll und die führt dann dazu, dass wir eben so flach atmen, wie ich schon beschrieben habe und dass wir schnell die Luft hin und her pendeln. Und da gewöhnen wir uns auch diese Atempausen ab. Denn wenn wir ganz viel Luft holen wollen und ganz schnell atmen, dann machen wir da keine Pause mehr dazwischen, die aber sehr, sehr gesund ist und eben diese beruhigenden Effekte hat. Und über die Boxatmung trainiert man das, ne? Letzten Endes ist das ein neurologisches Training, dass wir uns wieder angewöhnen, Pausen zu machen, ne? In etwa 10% der Atemstörungen sind Hyperventilationsphänomene. Das heißt, da atmen die Betreffenden dann zu viel einfach und darüber kann man Einfluss nehmen, ne? Dass man sich einfach ein anderes Atemmuster angewöhnt und wieder mehr Pausen macht.
Was ist denn für dich eine gute Atempause? Hast du irgendeinen Trick, dass du sagst, man zählt bis 5 oder bis 10 oder 22, 23? Wie kann man ein gutes Gefühl kriegen? Für alle jetzt aus der Tomorrow-Community, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, atme ich eigentlich zu schnell, hole ich wieder zu schnell neue Luft? Was ist denn so ein guter Faktor, dass man sagen kann, ich kann das mal probieren, einfach nicht zu atmen?
Also ich denke, dass diese Übung einfach schon mal sehr, sehr gut ist, ne? Dieses tiefe Einatmen, dann Ausatmen und dann einfach mal abwarten und mal ein Gefühl dafür kriegen, wann muss ich wirklich wieder einatmen. Ja, wir haben uns das längst angewöhnt, also viele von uns im Stress sofort wieder einzuatmen, muss man aber gar nicht. Und gerade wenn man diesen Effekt dann auch noch so mitnimmt, ne, dass man seinen Stresslevel reduziert über diese Vollatmung, dieses physiologische Seufzen, dann kommt das sehr, sehr spät. Und da kann man ruhig mal 10 Sekunden mal warten, bis man wieder einatmet. Und dieses Gefühl dafür zu bekommen, muss ich jetzt eigentlich atmen oder nicht, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Und wenn wir dann noch eine gesunde Atemmechanik haben, wo wir mehr mit dem Hauptatemmuskel atmen, in dem Zwerchfell, dann werden wir merken, man muss nicht so viel Luft holen. Man atmet dann eben auch automatisch weniger, wenn man sich das angewöhnt. Das kann man, wie gesagt, trainieren. Dauert auch gar nicht lange. Die meisten meiner Coaches brauchen 4, 5 Tage. Dann haben sie die Zwerchfellatmung ja schon auf jeden Fall praktiziert, haben verstanden, wie es funktioniert, ne, und haben es dann drauf und dann gewöhnt man sich das ganz schnell wieder an. Das ist ja die gesunde Form der Atmung, die Zwerchfellatmung, die man so ein bisschen verlernt durch die Stressatmung. Ne, wenn man seine Kinder mal anguckt, die sind nutzen alle immer noch verstärkt, gerade unter 5 Jahren sind die reine Bauchatmer, also nur das Zwerchfell und das gewöhnt man sich dann irgendwann ab. Und wenn man sich in der gestressten Welt umguckt, gibt's viele, die nur so mit den Schultern sich bewegen und den Brustkorb ganz viel öffnen, das ist dieses flache Atmen und dieses tief in den Bauch, also mit dem Zwerchfell hineinatmen, das führt automatisch schon dazu, dass wir langsamer und weniger atmen und da wollen wir hinkommen. Ne? Das heißt, einmal ein Gefühl dafür kriegen, muss ich überhaupt atmen und dann durch das langsame und tiefere Atmen wird man auch automatisch ein Gespür dafür kriegen, dass man nicht sofort wieder atmen muss.
Was ich total interessant finde, dass du in deinem Buch nicht nur aus deinem Leben und deinem Business erzählst, sondern du gibst auch richtiges Coaching und du sagst, wie man atmet. Und was mir dabei so klarer geworden ist, dass ich natürlich immer dachte, na gut, ich atme so und so, weil es mir dann gut tut, weil ich mich dann vielleicht besser fühle oder beruhigter bin. Was ich aber mitgenommen habe als Learning ist, dass es mich auch effektiv besser macht. Dass richtig atmen im Grunde genommen, wenn ich es richtig übersetze, auch ein Leadership-Skill ist. Dass ich besser im Leadership bin, besser als Unternehmer bin, besser als Manager bin, wenn ich bewusst und gut atme, weil ich einfach dadurch fokussierter bin.
Das ist eine Sache, eine Komponente. Du bist fokussierter, du bist ruhiger, klarer. Du kannst besser mit Stress umgehen. Und wenn du das langfristig machst, kannst du dein Nervensystem trainieren und lebst dadurch länger. Das ist also auch noch ein Longevity-Thema. Ne? Das heißt, wir trainieren unser Nervensystem. Ja, einmal können wir das akut beeinflussen mit der richtigen Atemtechnik, dass es ganz flexibel und geschmeidig ist. Dadurch können wir dann effektiv mit Stressreizen umgehen. Ja, Auto rast auf uns zu. Wir können schnell reagieren. Nach der Belastung können wir uns dann schnell wieder erholen. Ja, das ist das eine, also akut, wenn wir praktisch vor einer Herausforderung stehen und 5 Minuten eine bestimmte Atemtechnik anwenden, die das eben besonders fördert, dann können wir schnell gut mit Stress umgehen, können schnell reagieren, uns aber auch schnell wieder erholen. Und das ist den meisten, geht das ja so ab in dieser stressigen Zeit, dieses Erholen nach einer Belastung. Und das kann man eben trainieren mit verschiedensten Techniken. Wir haben 1, 2 davon schon angesprochen. Und wenn man das trainiert, und das dauert auch nicht so lange. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass man relativ schnell innerhalb von wenigen Sekunden merkt, ich kann über die Atmung meine Flexibilität im Nervensystem beeinflussen. Ja, das ist ja letzten Endes die so populär gewordene Herzratenvariabilität, hat die Community hier vielleicht auch schon gehört. Es gibt ja die Apple Watches, ne, Wearables wie den Oura Ring. Es gibt aber auch Biofeedback-Sensoren fürs Ohr und die alle messen die Herzratenvariabilität, die ja ein Indikator dafür ist, wie gut wir mit Stress umgehen können. Aber eben auch für Langlebigkeit. So, und wenn wir das messen, wenn wir das abbilden, wie unser Herzschlag sich verändert, dann können wir eben auch sehen, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise atme, dann habe ich direkten Einfluss auf die Herzratenvariabilität, auf die Kurve. Das heißt, ich sehe innerhalb von Sekunden mit der richtigen Atemtechnik, verändert sich meine Herzratenvariabilität. Und wenn ich das dauerhaft und langfristig trainiere, dann habe ich ein flexibles, jugendliches Nervensystem, kann mich besser regulieren, gehe also besser mit Stress um, bin fokussierter, ausgeglichener und dadurch wesentlich leistungsfähiger und gesünder und bei höherer Energie. Also das hört nicht auf und es ist, wie gesagt, ein physiologisches Thema, eine hohe mentale Komponente, aber es ist nicht so spirituell, wie das häufig gemacht wird. Also es ist auch in der Bundesliga am Hochleistungssport angekommen und ja, ich kann es nur jedem raten, ne? Zumindest sich mal so 1, 2 Techniken rauszusuchen, die mal auszuprobieren. Denn ich kann aus meinen Coachings berichten, sobald alleine dieser physiologische Seufzer, wenn das mal gemacht wird, bevor der Bürgermeister anruft, weil wieder irgendwas schiefgegangen ist, ja, wenn das mal ausprobiert wird, da wird sofort gemerkt, ich war 20-30% ruhiger in der Situation. Das hat enorm was gemacht. Ich war nicht gleich auf Zille, weil er wieder irgendwas von mir wollte, sondern ich konnte damit viel besser umgehen. Deswegen auf jeden Fall ein Leadership-Thema, ja.
Gerade wo du auch Sport ansprichst, wir sind hier in München, natürlich beim FC Bayern München und der krasseste Elfmeterschütze zurzeit ist Harry Kane vom FC Bayern München und da wurde jetzt auch beobachtet, dass er nicht nur eine besondere Schusstechnik hat, wenn er zum Elfmeter geht, er verwandelt ja alle Elfmeter und hat eine 100% Trefferquote. Mhm. Was auffällig ist bei ihm, dass er ganz bewusst atmet und irgendwie auch so 2 Atemzüge macht, bevor er losläuft. Ist das auch besondere Atemtechnik?
18 Elfmeter sind es, glaube ich, am Stück jetzt. Ne? Und man sieht es ganz deutlich. Er atmet tief ein, atmet aus und nochmal. Und was macht er? Es ist letzten Endes fast das gleiche wie der physiologische Seufzer. Er atmet ganz tief ein und dadurch resettet er sein Nervensystem und ist praktisch genau in diesem Mood. Dazu kommt das Ritual noch, ne? Wenn du das regelmäßig machst, dann weißt du auf Knopfdruck, dein Körper weiß, so jetzt bist du fokussiert. Ja, einfach ein Paradebeispiel, wie man Atmung nutzen kann, um leistungsfähig zu sein.
Ich finde es ein super spannendes Takeaway, auch für Managements, die jetzt natürlich alle unter maximalem Druck sind. Ich meine, wir haben Kriege, wir haben Krisen, KI kommt, Jobs werden vernichtet und überall stehen jetzt die Jahresgespräche an, Budgetgespräche an. Menschen müssen vermutlich entlassen werden, Budgets gekürzt werden, alle sind unter Druck. Und als Manager gehst du ja in so ein Meeting rein und checkst, okay, habe ich alles, ist meine Präsentation ready, sehe ich vielleicht gut aus, bin ich richtig angezogen oder wenn es ein Teams-Meeting ist, bin ich fresh genug, zumindest in dem Bereich, der on-screen ist. Aber ich glaube, was so keiner auf der Checkliste hat, eben nicht nur zu checken, ah, stimmen meine Zahlen, stimmen meine Präsentation, sondern einfach auch check, kurz bevor es losgeht, einmal Atmung checken. Bin ich wirklich ready? Bin ich wirklich fokussiert?
Ja, ich kann innerhalb von wenigen Momenten über die Atmung, aber auch über Mentaltechniken mich da in die richtige Stimmung, auch Energie versetzen. Ne? Das Thema Energie, das ist extrem ja fundamental heutzutage, dass man ja nicht nur langfristig auch, so ein Tag hat ja dann häufig mal 12 oder 14 Stunden, dass ich dafür sorge, dass ich mich immer wieder erhole zwischendurch und dann eben bei Kraft bleibe, sondern auch für die Momente, wo es wirklich drauf ankommt, sich in diese Energie zu versetzen, dass ich positiv gestimmt bin, weil unter positiven Emotionen bin ich viel leistungsfähiger, dass ich mental ausgeglichen, ruhig bin, balanciert, fokussiert. Ja, das sind natürlich Sachen, die sind enorm wichtig und unterschätzt und häufig vernachlässigt. Aber ich habe das Gefühl, so langsam dringt das so ein bisschen durch oder vielleicht bin ich auch nur in meiner Bubble. Aber das ist ein Game Changer. Ne? Da können wir unsere Leistungsfähigkeit locker mal um 20-30% hochschrauben und auf Dauer ist das natürlich ein Wirkungsfaktor. Ne?
Und du, Tom, bist natürlich in einer super spannenden Bubble, in der Business-Bubble der Apnoe-Taucher. Also Wahnsinn. Es ist so krass und ich freue mich so darüber, dass du heute hier bist und wir darüber sprechen können, weil es natürlich so eine Faszination hat. Als ich hier meinem Team gesagt habe, Maxi ist hier fürs Video und meine Produktionscrew gehört hat, wer heute der Gast ist, kommt ein Apnoe-Taucher und jeder so, oh krass, wie geht das, wie macht er das, was fühlt er unter Wasser, wie ist das und wie schafft man das einfach? Und bitte, du hast 22 Weltrekorde gebrochen, lass uns einfach mal so die krassesten Momente durchgehen. Ich fange mal an mit der größten Tiefe. Du hast es geschafft, 122 Meter tief zu tauchen, ohne Sauerstoffflasche, ohne U-Boot. Einfach nur einen Atemzug und runter.
Ja. Einer meiner spannendsten Tauchgänge, die ich erleben durfte. Ein großes Projekt. Kurz davor, im Jahr davor, bin ich zum ersten Mal Weltmeister geworden. Also da ging gerade ganz viel los und dann wurde ich gleich eingekauft. Wir haben ein Riesenprojekt draus gemacht, monatelang vorbereitet, einen extra Gewichtsschlitten gebaut, der mich dann runtergezogen hat in die Tiefe. Ärzte, Jurymitglieder, Ingenieure, also das war unheimlich viel los um diesen Versuch. Das ist ja so aufwendig, das kannst du nicht jedes Wochenende machen. Ne? Das war dann im Roten Meer in Sharm el-Sheikh, wo es zu diesem Rekordversuch kam. Ursprünglich war es geplant, einen Weltrekord aufzustellen. Da mussten wir dann so ein bisschen zurückrudern. Die Bedingungen waren sehr schlecht. Ich konnte auch nicht gut trainieren. Und dann sollte es der deutsche Rekord werden. Und das war sehr, sehr schwierig. Die Strömung war stark. Starker Wind hat geweht. Wir haben darüber nachgedacht, den Rekord abzublasen. Aber wir haben natürlich alles ausgereizt, was ging und haben gesagt, pass auf, es gibt schon 2, 3 Sicherheitsmaßnahmen, die da ziehen und notfalls schaffe ich das auch noch, nach oben zu schwimmen. Letzten Endes, der Rekord selber ist im No-Limit-Tauchen gewesen und das ist eine Disziplin, da lässt sich mit Gewicht runterziehen. Ja, unten betätigst du einen Mechanismus, dann wird ein Hebesack mit Luft gefüllt und der bringt dich wieder zurück an die Oberfläche. Und ich habe es dann eben so getimt, dass ich notfalls, ich bin so tief gegangen, notfalls kann ich noch wieder hochschwimmen, falls alles schief geht, ja. Und dann bin ich da runtergetaucht und betätige meinen Mechanismus. Normalerweise soll es 1 Sekunde dauern, bis du nach oben kommst. Und was passiert? Gar nichts. Ich betätige dieses Ding und höre dann nur so einen Blub, Blub und bleib da letzten Endes hängen. Also einer der spannendsten Tauchgänge, die ich jemals erleben durfte. In meinen Vorträgen berichte ich dann viel darüber, was man macht, um solche Situationen zu überstehen. Und man sieht, ich sitze hier, also gespoilert ist das Ganze schon, aber es war schon eine ziemlich kritische Situation und ja, ein tiefer Tauchgang, das war der deutsche Rekord, die Tiefe damals und meiner größten Tauchgänge ist im Buch ja auch eingehend beschrieben, ne?
Ja, gleich als Cliffhanger am Anfang ist das das erste Kapitel, was du beschreibst und du sagst, hey, die Auflösung gibt's dann später, weil du sagst das so ganz easy, ja, dann bin ich da 122 Meter runtergetaucht und dann hat da sowas geklemmt. Ja gut, das passiert halt, wenn man so tief taucht. Ich meine, das erzählst du uns Leuten, die vielleicht mal im Pool bis zur Bodenplatte getaucht haben oder vielleicht mal im Meer 5, 6, 7, 8 Meter. Aber ich meine, 120 Meter, lass uns bitte da nochmal in die Details gehen. Du bist oben an der Oberfläche, atmest, hast deine Atemtechnik und dann gehst du runter auf 120 Meter. Das ist ja eine Strecke. Wie lange dauert das, bis du unten bist?
Das war so ein Meter, also 2 Minuten ungefähr hat das gedauert. Also 1 Meter die Sekunde Abstieg. Also nach 2 Minuten war ich unten. Genau, und dann war ich eine Weile da unten. Und ich glaube, insgesamt waren es dann 45 Sekunden.
Und die erste Schwierigkeit ist natürlich, dass du einen Druckausgleich machen musst. Mhm. Was ich gelernt habe, wenn du Luft holst und atmest, kannst du 10 Liter Luftvolumen haben in deiner Lunge.
In etwa.
Aber wenn du runtergehst, wird natürlich deine Lunge unglaublich zusammengedrückt und am Ende ist sie irgendwie gefühlt nur noch wie eine Faust groß.
Ja, kommt ungefähr hin, genau. Das heißt, wenn der Druck sich verdoppelt, und das ist schon auf 10 Meter Tiefe so, ne, wer in Physik aufgepasst hat, 10 Meter Wassersäule ist ja immer 1 Bar. Das heißt, an der Oberfläche haben wir 1 Bar und auf 10 Meter dann eben 2 Bar, doppelter Druck, dann ist die Lunge nur noch halb so groß. Und das kann man sich vorstellen, dann gehst du immer 1 Bar, ne, pro 10 Meter weiter nach unten. Das heißt, auf 80 Meter hast du 9 Bar und auf 90 Meter hast du 10 Bar. Und dann war ich bei 13 Bar in etwa. Und ist nicht ganz so, dass es dann ein 1/13 ist. So ein bisschen wird auch über den Brustkorb abgefangen, weil der federt dann einfach mit. Aber in etwa faustgroß, das kommt ganz gut hin. Ja. Der Druck ist da enorm. Und der Druckausgleich ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil durch diesen Unterdruck, der dann irgendwann herrscht auf der Lunge, haben wir Schwierigkeiten, aus der Lunge Luft zu bekommen, um den Druckausgleich zu praktizieren, also um diesen Schmerz auf den Ohren zu vermeiden. Und das ist schon dann auch eine Herausforderung bei diesem Tauchgang. Da geht es gar nicht so sehr um Sauerstoff, sondern ganz viel um diesen Druckausgleich. Wie kriege ich das hin, noch Luft aus der Lunge zu bekommen, um meine Ohren auszugleichen?
Und das wird immer schwieriger. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hast du dabei, klar, du machst Druckausgleich, aber du hast auch richtig Schmerzen, oder?
Ja, also im Prinzip will man das vermeiden, ne? Das heißt, wenn du das schaffst, den Druckausgleich zu machen, dann hast du nie Schmerzen auf den Ohren. Ja, also das wissen viele nicht. Wer ja so mal im Schwimmbad bei 3-4 Meter auf dem Boden taucht, der weiß nur, ah, das tut irgendwie weh. Dann hat man vielleicht nochmal gehört, ja, jetzt muss ich diesen Druckausgleich machen, dann versucht man das. Es funktioniert aber nicht. Und der Grund dafür ist, dass wenn das schon schmerzt, dann sind die Ohrtuben zu, ja. Das heißt, die, wo du eigentlich Luft durchbekommen möchtest, um die Trommelfelle nach außen zu drücken, und du kannst gar keinen Druckausgleich mehr machen. Das heißt, man muss den rechtzeitig machen, schon ungefähr 1 Meter unter der Wasseroberfläche, um diese Ohrtuben konstant groß zu halten. Und wenn du das regelmäßig machst, dann bleiben die einfach in der ursprünglichen Position und die werden nicht nach innen gezogen, du hast gar keine Schmerzen. Aber irgendwann, wenn du keine Luft mehr aus der Lunge kriegst, hast du natürlich ein Problem. Ne, dann musst du dir überlegen, ja, entweder drehst du jetzt um oder machst noch ein bisschen, ne, und dann so ähnlich wie im Schwimmbad hältst du es dann eben noch aus. Und gerade in meinem Fall, da habe ich dann glaube ich auf 90 Meter oder so den letzten Druckausgleich hinbekommen, habe ich dann schon noch ein bisschen weiter das ausgereizt, um eben dann den Rekord auch zu erreichen.
Ich weiß nicht, wie es für dich ist und deshalb freue ich mich auf deine Geschichte, aber ich kenne natürlich den Moment, wenn man so runtertaucht und sagt, ach komm, diesen Meter will ich noch schaffen, diese 2 Meter will ich noch schaffen, dann versucht man irgendwie hinterzukommen. Du warst dann auf 122 Meter und denkst wahrscheinlich so, I did it, ich habe es geschafft, Rekord ist erledigt und willst jetzt nach oben und dann stellst du fest, dass dieser Hebesack einfach nicht funktioniert. Ist das nicht erstmal so ein Moment, wo du sagst so, Panik, aber mit dem Learning, was wir natürlich vom Anfang des Podcasts haben, du kannst dir jetzt nicht einfach eine deiner Atemtechniken anwenden, weil du gar nicht atmen kannst, weil du einfach 122 Meter unter Wasser bist.
Und du kannst auch nicht einfach abbrechen, ne? Also im Pool hast du ja den Vorteil, du kannst einfach hochkommen, da ist dann eben, ne, da bist du gefragt, damit umzugehen. Und das Schöne ist ja, wenn du jeden Tag trainieren gehst, ich habe ja jahrelang fast täglich trainiert, dann bist du nicht nur am Atmen. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil, wie man vorher atmet, um sich runterzufahren. Wir haben darüber gesprochen. Aber dann geht's auch darum, wie gehe ich dann mit diesem Reiz da unter Wasser um? Das fängt ja in meinem Fall dann bei 3 Minuten in etwa an, dass dieser Atemreiz kommt. Ne? Viele kennen das, es ist so ein Schlucken oder so und wird irgendwie unangenehm. Und dann kriegt man meistens auch schon Panik und denkt, die Luft ist alle. Ist sie aber noch nicht, das muss man halt wissen, das geht eben noch eine Weile länger, denn das ist erstmal nur der CO2-Gehalt, der dafür sorgt, dass das Blut saurer wird und dadurch wird dieser Atemreiz ausgelöst, aber der Tauchgang ist limitiert durch den Sauerstoffgehalt und davon ist noch jede Menge da. Das heißt, wenn man mal so einen Oximeter an den Finger nimmt als Anfänger und das mal ausprobiert, dann wird man das kaum schaffen, das überhaupt runterzukriegen, den Sauerstoffgehalt. Das ist nur das CO2, was diese Panik auslöst. Es geht also noch viel länger und dann wird es aber extrem unangenehm. unangenehm irgendwann und damit muss man umgehen. Ne? Und das sind natürlich dann auch Techniken, die man anwendet, wenn ich jetzt Angst bekomme, wenn ich jetzt Panik kriege, oh Gott, was passiert hier, dann ja, wird mein Herz schlägt schneller, Adrenalin wird ausgeschüttet, mehr Sauerstoff wird verbraucht. Amygdala, Angstzentrum im Gehirn, ja, macht noch mehr Stress und das Ganze beschleunigt sich nochmal. Ne? Dann beeinflusst das wieder meine Gedanken, oh Gott, wie fürchterlich ist das hier? Also es ist eine Spirale, die da entsteht. Ne? Und da mit umzugehen, das haben wir ja täglich trainiert. Also das, oder ich in meinem Fall habe täglich trainiert, wenn dieser Reiz kommt, was mache ich damit? Ja, und letzten Endes kann man ihn erstmal als etwas Positives anerkennen. Das ist ja ein Körpersignal, was dich dann auch rettet, wenn du irgendwo auf der Tiefe bist, ne? Was dir ja einfach Bescheid gibt, so jetzt ist mal Zeit, langsam umzudrehen und das eben vernünftig einzuordnen, die Bewertung vorzunehmen. Auch das kann man trainieren, ja. Und das habe ich täglich getan. Insofern bin ich dann auch in diesen Momenten, wenn ich bei 122 Meter festhänge, darauf vorbereitet, erstmal cool zu bleiben und an die Lösung zu denken und nicht gleich in diesen Panikmodus zu gehen.
Aber wie funktioniert dieses Decision-Making in 122 Metern Tiefe? Du bist ja da, es ist, in deinem Buch ist es geschildert, es ist ein Begleittaucher da, aber der kann dich ja gar nicht retten, der kann dir auch gar nicht Sauerstoff rüberreichen, weil deine Lunge eben so klein ist, dass du gar nicht von ihm Sauerstoff jetzt nehmen könntest, oder?
Genau, da würde ich sofort bewusstlos werden. Also im Prinzip kann ich da nicht viel machen. Decision-Making ist im Prinzip sowieso ein bisschen langsamer, muss man sagen, weil ich da einen erhöhten Stickstoffdruck habe, also einen leichten Tiefenraum. Aber nichtsdestotrotz ist es wie in jedem anderen Moment auch, wo es stressig und schwierig und herausfordernd wird. Ich muss einfach mich auf das konzentrieren, was kann ich beeinflussen.
Ja, aber ja, mit dem Unterschied, dass ein Harry Kane vielleicht sagt, okay, dann verwandle ich keinen Elfmeter, aber du bist 122 Meter tief, du bist allein und dieser Hebesack geht einfach nicht. Und der geht ja nicht nur eine Sekunde nicht, sondern das hat ja gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Waren das 44 Sekunden, die das gedauert hat, bis er funktioniert hat?
Das kommt ganz gut hin. Vielleicht waren es 42, weiß ich nicht, aber in etwa so. Klar, aber letzten Endes ist es das gleiche Prinzip. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was alles schief gehen kann und was alles doof ist, dann hilft das nicht. Ne? Ich muss in dem Circle of Influence bleiben, wo ich eben agieren kann. Und das ist eben, ich mache mir Gedanken über, was ist hier los? Und ich bin da unten. Ich habe ja schon kurz beschrieben, ich höre ein Geräusch, blub, blub irgendwie und mach mir Gedanken darüber, was ist das jetzt für ein Geräusch? So, im Prinzip habe ich zwei Möglichkeiten. Ne? Ich kann gleich aussteigen und nach oben schwimmen oder ich kann irgendwie das Problem da versuchen zu lösen in dem Moment. Und jetzt habe ich mir in dem Moment gedacht, jetzt gucke ich mal erstmal, was das Problem ist. Wenn ich das nicht finde, steige ich gleich aus. Ich gebe mir mal so 10 Sekunden noch. Wie gesagt, dauert da unten alles ein bisschen länger. Und habe dann über dieses Geräusch mir Gedanken gemacht. Ne? So, was kann das sein? Und da gab es auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Pressluftflasche leer und da kommt nur noch ein ganz bisschen Luft raus. Wäre ziemlich doof, dann wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Und der zweite Grund war, dass der Hebesack schon mit Luft gefüllt ist und nur so ein bisschen Luft überströmt am Rand und das dann diesen Schall auslöst. Und das wäre natürlich gut. Dann ist die Auftriebskraft da und dann war mein Gedanke, ja, vielleicht klemmt das Ding nur irgendwie. War ja auch eine starke Strömung und genau, dann habe ich praktisch den Hebesack betätigt, also ein bisschen geschüttelt, ne, so ein bisschen versucht da zu entklemmen und ja, auflösen will ich es ja eigentlich noch gar nicht, ne, also das, ja. Das bevor ich jetzt das ganze Buch erzähle, also da ist dann noch ein bisschen was passiert und ich habe es überlebt, das darf ich verraten.
Genau, das können wir an dieser Stelle einfach droppen, er hat überlebt und deshalb ist er hier, aber wirklich sehr sensationell. 44 Sekunden sind für die Ewigkeit. Wenn das nicht funktioniert hätte, hättest du hochschwimmen können?
Das war auf jeden Fall von Anfang an der Plan, dass da so viel Zeit vergeht. Das habe ich erst hinterher dann festgestellt. Ne? Man ist ja so ein bisschen, wie ich schon sagte, so ein bisschen langsamer da unten. Und ich dachte, ich bin da vielleicht 10, 20 Sekunden gewesen, ne? Dass es dann 44 waren. Das habe ich dann auch erst hinterher festgestellt. Letzten Endes habe ich mir vorgenommen, ich schwimme gleich nach oben. Wenn ich direkt losgeschwommen wäre, dann hätte das wahrscheinlich auch funktioniert. Aber nach diesen 44 Sekunden wäre es extrem knapp geworden. Und das wusste ich auch da unter Wasser. Letzten Endes hätte das bedeutet, ich muss den aktuellen Weltrekord in der Disziplin brechen, wo man mit Gewicht runtergeht und wieder nach oben schwimmt. Dafür hätte ich nicht trainiert und dann waren ja schon 40 Sekunden um. Also das wäre dann ziemlich knapp geworden. Ich hatte aber gute Sicherungstaucher dabei. Und die hätten mich dann sehr wahrscheinlich dann auf einer Tiefe von 20 Metern in etwa dann abgeholt.
Oh, toll, dass du es geschafft hast. Ein weiterer Weltrekord von dir ist, du bist der erste Mensch auf dem Planeten, der länger als 10 Minuten die Luft angehalten hat. 10 Minuten 12 Sekunden. Wie hält man 10 Minuten 12 Sekunden die Luft an? Ich habe natürlich gecheckt und ich habe gelesen, dass der durchschnittliche Mensch die Luft 30 bis 90 Sekunden anhalten kann.
Aber ohne Training, muss man dazu sagen, ne? Also Harry Kane fällt ja auch nicht vom Himmel, ne? Also das, da steckt schon ein bisschen was hinter. Und das wissen die meisten nicht. Und bevor ich das jetzt wieder vergesse, ich wollte es am Anfang kurz erwähnen, sage es jetzt mal voraus, bevor ich hier jemanden inspiriere, jetzt die Luft anzuhalten und der gleich losläuft, sich in die Badewanne schmeißt und die Luft anhält, bitte niemals alleine tauchen. Ganz, ganz wichtig, denn wenn wir diese Atemtechniken anwenden im Schwimmbad und dann der Blutdruck auf schnell fällt, wir vielleicht sogar noch ein bisschen hyperventilieren, dann kann man auch schon mal beim Einatmen bewusstlos werden und das ist saugefährlich. Also Apnoe tauchen, wenn man das richtig macht, hat das ganz, ganz viele positive Effekte. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber es ist eben auch gefährlich und das ist einfach wichtig zu wissen. Bitte, wer jetzt vom Apnoe tauchen inspiriert ist, niemals alleine tauchen. Genau, ganz wichtig.
Ja, toller Rat. Ja. Aber wie hast du es geschafft, unter Aufsicht über 10 Minuten die Luft anzuhalten? 10 Minuten und 12 Sekunden.
Ja, genau. Also lange, lange Training und dazu nochmal, was viele dann auch nicht so auf der Pfanne haben. Wenn du das ein bisschen machst, wenn du mal sagst, ich mach mal mit dem Sitas mal so ein Training, dann geht das recht schnell, dass du deine Zeit auch mal verdoppelst. Also bei meinen Vorträgen, ne, mit ein paar Kniffs ist es so, dass die meisten dann doppelt so lange die Luft anhalten können oder viele zumindest, 95% in etwa, können sie zumindest länger anhalten mit den Tipps, die ich dann gebe. Aber wenn du es ein bisschen trainierst, wenn du durchschnittlich sportlich, athletisch bist, dann schaffst du das schon, 3-4 Minuten die Luft anzuhalten. Ne? Dann ist man vielleicht beim ersten Mal bei 30 bis 90 Sekunden, aber wenn du es ein bisschen übst, geht das auch schon schnell nach oben. In diese ganz hohen Bereiche, da ist es dann eben jahrelanges Training und ich war, wie gesagt, täglich im Wasser. Ich habe wirklich auch geforscht. Das heißt, ich habe nicht nur einfach stupide Luft angehalten, ich habe mich mit internationalen Ärzten, also international ausgetauscht, mit anderen Freitauchern, mit Ärzten. Ich habe meine Atemtechniken entwickelt und habe das auch wirklich ganz strukturiert getestet. Das hat mich so ein bisschen differenziert auch, dass ich gesagt habe, pass auf, ich teste jetzt mal diese Atemtechnik für ein paar Wochen, dann nehme ich die nächste. Und vor allen Dingen habe ich dann auch alle anderen Dinge konstant gehalten. Also ich habe nicht immer alles so, jetzt habe ich heute mal 4 Stunden geschlafen und heute mal 10 und dann habe ich wieder das gegessen und jenes. Gestern habe ich einen Marathon gelaufen und dann Dinge verglichen, sondern ich habe gesagt, pass auf, ich mache jetzt 2 Wochen, stehe jeden Tag um 8 Uhr auf und bin um 10 im Wasser und esse zur gleichen Zeit und versuche alles möglichst konstant zu halten, um dann eben zu sehen, hat das wirklich den Einfluss, weil sonst wirft das alles wieder über den Haufen. Das heißt, ich muss schon auch erkennen, ist es jetzt das Atmen gewesen oder das Essen gestern oder was auch immer. Und das wirklich über Jahre so ein bisschen alles ausprobiert. Ich konnte mich vorantasten und habe dann ja eben auch so ein bisschen geforscht, mich ausgetauscht viel und dann konnte ich diese Routine auch entwickeln, um der es in diesem Buch geht, ne, die Deep Flow-Routine. Das sind ja 5 Minuten im Prinzip, die man vor so einem Wettkampf hat, um sich vorzubereiten und in diesen optimalen psychophysiologischen Zustand zu bringen. Und die habe ich dann optimiert. Ne? Da habe ich dann geguckt, welche Technik an welcher Stelle am besten funktioniert. Und so bin ich dann dahin gekommen, dass ich dann irgendwann die 10 Minuten als erster knacken durfte.
Du sollst bitte nicht alles verraten, was in dem Buch steht. Das sollen ja doch alle kaufen, aber gib uns mal so 1, 2 Learnings mit, was du machst, um in dieses Mindset auch reinzukommen, jetzt zu wissen, okay, du bist jetzt noch oberhalb des Wassers, aber gleich geht's für über 10 Minuten runter.
Also ganz, ganz wichtig, wir haben von Energie gesprochen, ist diese positive Energie. Das habe ich da irgendwann ziemlich spät, muss ich sagen, gelernt, wie groß dieser Effekt ist. Da war ich auf einer Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft. Wir sind Weltmeister geworden. Ich durfte die längste Zeit mit 7 Minuten und 10 Sekunden erreichen. Ja, war total stolz. Ja, irgendwie 80 Nationen sind da gewesen und 80 Teams zumindest. Und ja, das war schon ein Riesen-Highlight. Und dann bin ich nach dem Wettkampf nochmal gefragt worden, beziehungsweise das ganze Herrenteam, ob wir nochmal so einen Tauchgang für die Kameras und die Menschen, die da waren, nochmal machen können, um einfach nochmal zu zeigen, was wir so drauf haben. Und da habe ich dann nochmal unglaubliche 2 Minuten und 14 Sekunden draufgelegt, den Weltrekord um 47 Sekunden überschritten. Also eine Leistung, die man noch nie gesehen hat in der Öffentlichkeit. Und Ja, was war denn bei diesem Tauchgang anders? Ich hatte gerade vorher ein großes Lebensziel erreicht und war komplett euphorisiert. Und da ist mir mal so bewusst geworden, was das mit einem macht. Und wenn man ein bisschen forscht, ja, was positive Emotionen mit unserem Körper anstellen. Wir sind kognitiv wesentlich leistungsfähiger. Wir sind aber eben auch körperlich in der Lage, uns viel schneller von Stress zu erholen. Fast doppelt so schnell, wenn wir mit positiven Emotionen unterwegs sind, sage ich mal, im Vergleich zu, wir sind tief traurig. Ja, das ist, wir erholen uns so viel schneller von Stress. Gibt's tolle Studien zu. Die Broaden and Build Theory lege ich da immer nahe, von der Barbara L. Fredrickson heißt sie. Das ist witzigerweise im gleichen Jahr, wo ich da Weltmeister geworden bin, hat sie diese Studie gemacht, ganz bahnbrechend, auch für die positive Psychologie, so ein Fundament. Gerne mal nachschlagen, das macht einfach was mit unserer kognitiven, aber auch körperlichen Leistungsfähigkeit. So, und das nutze ich natürlich. Ne? Und bei dieser Weltmeisterschaft habe ich das zum ersten Mal so richtig am eigenen Leib gespürt und das habe ich für mein ganzes Leben dann mitgenommen. Ne? Das hat für mich bedeutet, okay, positive Emotionen haben einen riesen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit. Wie kann ich denn jetzt erreichen? Also ich kann ja jetzt nicht einfach schnipsen und plötzlich bin ich gut drauf, ne? So, und es ist auch richtig, wir können jetzt nicht von ich bin todtraurig auf, ey, alles super, mal eben so umschalten, das vielleicht nicht, aber wir haben Einflussmöglichkeiten. Was ich versucht habe, nach diesem Gewinn, nach dieser Offenbarung für mich, war, dass ich mich nochmal in diese Situation so begebe und versuche, die Emotionen nochmal zu aktivieren. Und das kann man gedanklich schon erreichen. Ne? Was wir wissen auch aus dem Leistungssport ist, dass ja unser Unterbewusstsein kaum unterscheiden kann zwischen dem, was wirklich passiert und was wir uns nur vorstellen. Ja, das heißt, indem man sich Bewegungen vorstellt, Golf, Tennis zum Beispiel, kann man diese Bewegung trainieren. Da werden dann die entsprechenden Muster im Gehirn aktiv und man trainiert die Bewegung, obwohl man sie gar nicht macht. Ist ja fantastisch. Und das Gleiche funktioniert eben auch über Emotionen. Ja, also wenn wir uns vorstellen, in einer Emotion zu sein, dann denkt das Gehirn im Prinzip, wir fühlen das jetzt nochmal. So, und indem man diese Gefühle wieder hervorruft, führt das eben auch dazu, dass wir die entsprechenden Glückshormone ausschütten. Ja, das Dopamin, was so viele heutzutage verfolgen, aber auch Endorphine. Endorphine sorgen zum Beispiel dafür, dass man entspannter ist, ja, dass man Schmerzen nicht so stark wahrnimmt. Und das hat mir dann bei diesem Tauchgang geholfen. Und dann aber auch in der Zukunft. Da habe ich dann praktisch diese Technik der Gedanken habe ich in die Vorbereitung auf jeden Tauchgang mitgenommen, um mich in diese positive Energie zu bringen. Und meine Tauchgänge waren 20 bis 30 Sekunden länger von da an. Das ist also ein absoluter Gamechanger. Und von da an habe ich das, ich war ja in meinem früheren Leben lange Lehrer und habe das selbst vor dem Unterricht oder vor schwierigen Situationen eingesetzt. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich da mit diesem Mindset reingehe, ja, dass ich mich in eine positive Energie bringe, die ich ja auch wieder zurückbekomme. Das ist ja auch nicht nur der Einfluss auf die eigene kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit, sondern eben auch auf meine Umgebung. Wenn ich damit so eine Energie reingehe, ja, dann habe ich einfach Riesenfreude am Unterricht und die Schüler finden es auch cool und es macht einfach nur Spaß. Im Gegensatz zu, ich bin irgendwie abgehetzt in die Schule gekommen und oh, schon wieder die Klasse oder wer sitzt denn da alles drin, ne? Das macht einfach einen Unterschied. So, wenn ich schlecht drauf bin und genervt, kann ich kaum 1 und 1 an der Tafel zusammenzählen. Und wenn ich gut gelaunt bin, dann mache ich da eine Kurvendiskussion aus dem Kopf so ungefähr. Und ja, das waren so die ersten wirklich deutlichen Effekte, die ich gespürt habe. Und ich nehme das jetzt auch in meine Vorträge mit. Und jedes Mal, wenn ich vor einer Herausforderung bringe ich mich in diese Stimmung, in diese Emotion, um das dann eben auch ja zu aktivieren und zu fühlen. Oder auch zu Hause. Ne? Also man hat ja auch schwierige Situationen im Alltag, wo man mal ein Konfliktgespräch hat. Man hat über diese Emotionen die Möglichkeit, auch sein Gegenüber, ne, so ein bisschen mitzunehmen. Und Konflikte werden ja auch nicht verbal in der Regel gelöst und inhaltlich, sondern eher über Emotionen. Und das ist ein Tool und ich bin total begeistert. Das muss auch nicht über Gedanken kommen, das kann über Musik kommen, das kann über Bewegung kommen. Aber diese Emotionen, die machen was mit unserer Leistungsfähigkeit.
Nimmst du diese Emotionen mit unter Wasser, wenn du abtauchst? Bist du dann einfach unter Wasser und bist da so gedanklich, ach Mensch, das mit dem Weltmeistertitel, das war super, Weltrekord war super. Und dann siehst du da so unter der Wasseroberfläche und denkst so, wow, ich habe eigentlich ein geiles Leben und hoppla, sind schon 10 Minuten rum, oder?
Also im Prinzip ist es fast exakt so. Also zumindest die ersten Tauchgänge, die ich das dann ausprobiert habe, habe ich ja mir wirklich die Weltmeisterschaft nochmal so vor Augen geführt. Das war ein Riesenerfolg. Ne? Das war ja ein ganz großes Ziel von mir und wir haben gefeiert, wir waren ja alle aus dem Häuschen. Das war ja auch nicht nur ich, das war ja das ganze Team. Und diese Stimmung, das war schon enorm. Und das hatte diesen Effekt. Später ist es dann ein bisschen anders noch gewesen. Da habe ich dann andere Bilder genutzt, ne, die diese tiefen Emotionen in mir hervorrufen. Ne, heute sind es meine Kinder zum Beispiel. Ne, aber genau, das hat sich etwas verändert. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Du kannst es aktivieren über diese Momente, kannst da tief eintauchen und dadurch einfach so einen Shift erreichen in deinem emotionalen Zustand, der einfach einen unheimlichen Effekt hat.
Wie behältst du dabei den Fokus? Wir leben ja in so einer Gesellschaft, wo wir natürlich alle total abgelenkt sind, natürlich vor allem durch Social Media. Gut, jetzt kannst du unter Wasser kein TikTok oder Instagram machen, bist wahrscheinlich nicht abgelenkt, aber dass du nicht unter Wasser da bist und an alles Mögliche denkst. Ja, ich muss noch die Präsentation machen, ich muss mir noch ein neues Laptop kaufen, ich brauche noch einen neuen Handyvertrag, whatever, dass du nicht völlig abgelenkt bist, sondern dass du es schaffst, im Fokus zu bleiben. Hast du da einen Trick?
Ja, ich wünschte immer, das wäre so eine Silver Bullet, aber meistens kennen wir die Tricks schon. Und mein Trick ist, ich habe es dir vorhin erzählt, mein Handy ist irgendwo auf dem Hotelzimmer, ja, ich habe es nicht dabei. Und das ist einfach eine Sache, die man tun kann, um seinen Fokus zu schärfen, dass man sich einfach bestimmte Zeiten nimmt, wo man am Handy ist und dann aber eben auch mal Pause nimmt und dass man sich da angewöhnt, auch mal seinem Gehirn Ruhe zu gönnen. Ja, es gibt ja unheimlich viele wichtige Dinge, die man tun kann, die ja auch bekannt sind. Ne? Also Achtsamkeit gibt's ja erst nicht erst seit gestern. Gibt's ja tolle Studien, die das belegen, wie effektiv das ist, wenn wir uns einfach mal so eine Minute nehmen, auf unsere Sinne konzentrieren und wahrnehmen, ja, ohne zu bewerten, ohne zu interpretieren, einfach mal eine Form anschauen, Geräuschen lauschen, Gerüche wahrnehmen, darüber schaltet man ja Gedanken aus, sondern geht in die Wahrnehmung, kommt zurück ins Hier und Jetzt und dadurch gibt es eben keine Katastrophen mehr, die morgen passieren oder schlimme Dinge, die gestern passiert sind, sondern wir erden uns wieder. Also solche Techniken gibt es unheimlich viele, aber der Schlüssel ist, dass wir sie anwenden und vor allen Dingen auch regelmäßig und immer wieder, weil wenn du das trainierst, bestimmte Techniken, zum Beispiel morgens, eine halbe Stunde nehme ich kein Handy in die Hand, ne? So, das hat ja auch noch wieder andere Gründe, aber irgendwann sind das Gewohnheiten, die einfach, die mich am Tag, der dann folgt, viel ruhiger werden lassen. Und da gibt es ja einiges, ne? Abends, guck mal, wenn du zur Ruhe kommst nach einem stressigen Tag, wenn du dir da noch irgendwie dann Netflix reinziehst, wann soll denn dein Gehirn zur Ruhe kommen? Also wann dein Gehirn braucht Erholung, ja, um leistungsfähig zu sein, brauchen wir Regeneration. Und wenn wir das nicht machen, das heißt, wenn wir uns jede Minute vollstopfen, auch im Bus irgendwie noch gleich wieder aufs Handy gucken, ich liebe das zum Beispiel, wenn unsere gute Bahn, die ich sehr schätze, dann auch mal zu spät ist, ja, wenn man einfach mal nichts tut und aus dem Fenster guckt oder irgendwie auf dem Bahnsteig steht und eine halbe Stunde warten muss, das sind so Zeiten, da nehme ich nicht mein Handy raus und versuche die irgendwie zu füllen, sondern ich versuche das zu genießen, dass mein Hirn einfach mal eine Pause bekommt. Also genau. Die Übung ist hier der Schlüssel, dass man das regelmäßig macht und dann gewöhnt man sich das an und da kann man so viele verschiedene Dinge tun. Ich könnte hunderte aufzählen.
Erzähl uns bitte noch von einer Technik, und zwar wenn dieser Atemreiz einsetzt und du hast dir noch einen weiteren Weltrekord aufgestellt. Du hast nicht nur als erster Mensch des Planeten über 10 Minuten die Luft angehalten, sondern du hast es auch noch geschafft, 22 Minuten und 22 Sekunden. Da hattest du vorher die Möglichkeit, Sauerstoff direkt einzuatmen. Mhm. Das heißt, du hast nicht normale Atemluft aus der Luft genommen, wie du das sonst machst bei deinen Tauchgängen, sondern du konntest aus der Sauerstoffflasche atmen und das gibt dir die Möglichkeit, dass du einfach noch mehr Sauerstoff im Körper hast und kannst länger unten bleiben, aber immerhin gleich mal 22 Minuten und 22 Sekunden. Und ich habe gelesen, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, dass bei dir so dann der Atemreiz nicht so früh einsetzt wie bei normalen Menschen, die es nicht trainiert haben, aber doch schon bei dir auch nach 7 bis 8 Minuten ist er dann da. Mhm. Wenn ich mir das vorstelle, 7 bis 8 Minuten, da kommt der Atemreiz und ich rechne das mal kurz, 22 Minuten, heißt das, du hast 15 Minuten damit zu kämpfen mit deinem Atemreiz. Wie schaffst du das? Weil er zwingt uns ja eigentlich aufzutauchen. Dein Körper schreit ja, hey, hör jetzt auf, wir wollen hoch.
Ja, letzten Endes ist auch das Training. Wenn du das immer wieder machst, du beginnst ja, ich habe ja auch wie jeder andere angefangen und am Anfang kam dieser Atemreiz und ich dachte, oh Gott, nicht, dass hier was passiert, ich tauche jetzt mal auf. Ne? Also ein bisschen eine gewisse Angst, dass da einfach irgendwas schief geht. Aber dann tastet man sich Stück für Stück vor. Und je häufiger du das machst, desto mehr lernst du, ey, da geht noch was. Also am Anfang hatte ich auch kein Oximeter, das mir das gesagt hat, dass ich noch genug Sauerstoff habe. Ich habe es einfach trainiert, ich habe es ausprobiert, ich habe geguckt, was passiert, wenn ich nochmal 5 Sekunden jetzt länger mache und nochmal 5 Sekunden. Und so lernt ja nicht nur mein Körper, sondern auch mein Geist, ey, das geht, das ist irgendwie möglich. Und faszinierend ist ja, wenn ich heute mal, ich bin ja nicht mehr aktiv am Trainieren, täglich zumindest, also immer nur mal so abschnittsweise, wenn ich mal ein Jahr irgendwie nicht maximal die Luft angehalten habe, ich gehe ins Wasser, ich kann 8 Minuten die Luft anhalten. Und der Grund dafür ist, dass ich einfach gelernt habe, das geht. Es ist ja, also da ist ja einiges einfach geblieben mental. Und ja, und letzten Endes habe ich das sozusagen trainiert, einfach über die vielen Jahre. Ne?
Aber es klingt immer so leicht, wenn du das sagst. Und wir leben ja in so einer Zeit, wo jeder sagt, ja, wir müssen Grenzen verschieben, man muss über seine Grenzen gehen, das ist extrem wichtig. Aber es gibt ja bei uns auf der DNA-Platte nun mal diesen Selbsterhaltungstrieb, der dafür sorgt, dass wir uns ja nicht selbst ertränken können. Das ist ja faszinierend, dass wir nicht einfach ins Wasser gehen können und können sagen, so, ich bleibe jetzt so lange unter Wasser, bis ich tot bin. Jedenfalls nicht, wenn man so gut trainiert ist wie du, dass man den Atemreiz unter Kontrolle hat, weil man gezwungen wird, hochzukommen. Es schmerzt ja auch, wer das schon mal so erlebt hat, dass dieser Atemreiz kommt, das Zwergfell zieht hoch, du hast ja richtig auch Schmerzen. Wie verschiebst du diese Grenzen? Sagst du, ja, Schmerzen sind mir dann egal, ich achte da jetzt nicht drauf und Zwergfell, mach, was du möchtest?
Naja, also im Prinzip ist es eine Bewertung. Ja, ich kann in Panikmodus gehen und das ganz doof finden oder ich kann sagen, das gehört dazu. Ich habe mich vorher entschieden, das zu machen, das ziehe ich jetzt auf jeden Fall durch. Ja, das ist schon mal eins. Ich entscheide mich jetzt, maximal die Luft anzuhalten. Wenn ich das dann nicht machen würde, dann verarsche ich mich ja selber. Das ist ja im Prinzip dann eine verbindliche Zusage, das auch zu machen und dann ziehe ich das auch durch. Ne? Das ist ja letzten Endes dann auch irgendwann eine Gewohnheit, wenn ich mir angewöhne, das dann immer wieder abzubrechen, wenn ich auch in anderen Lebensbereichen dann nicht die Disziplin aufbringen, die ich haben möchte. Und diese Disziplin, die gibt mir dann ja letzten Endes auch die Freiheit, diese Dinge zu erreichen, weil ich das einfach immer wieder ganz verbindlich dann eben durchsetze und über dieses kurzfristige Bedürfnis, die Luft zu holen, mich hinwegsetze, um mein langfristiges Ziel zu erreichen und diese Zeiten aufzustellen. So, und wenn du das immer wieder machst, du bist dann da unter Wasser, ja, ist unangenehm, hast du ja im Prinzip nur 2 Möglichkeiten. Entweder verteufelst du das jetzt und findest das furchtbar, deine Muskeln spannen sich an, mehr Sauerstoff wird verbraucht, oder du sagst, ja, ich versuche mich einfach so gut ich kann zu entspannen. Und diese Entspannungsfähigkeit kann man unter anderem mit Achtsamkeitstraining sehr, sehr stark erreichen, ne? Wenn du, also, und das ist auch nichts anderes, was ich beim Tauchen gemacht habe. Das ist Achtsamkeitstraining, weil wenn ich die ganze Zeit vorher mir schon Gedanken mache, oh Gott, jetzt kommt gleich dieser Atemreiz, dann geht der Sauerstoffverbrauch hoch. Wenn ich hinterher denke, oh, das ist echt ätzend, dann bleibt er oben, ne? So, und wenn ich das aber lernen kann, im Hier und Jetzt zu sein, dann genieße ich, bis der Atemreiz kommt, genieße ich es unter Wasser zu sein, dann kommt er, ist dann mal blöd für den Moment vielleicht, ne, aber kein Grund, jetzt irgendwie in Panik zu verfallen und das zu verteufeln. Und danach, wenn der wieder geht, das sind ja immer so Momente, ne? Der kommt, dann geht er wieder, dann kommt er wieder und geht wieder, das kennt man so ein bisschen von diesem Schlucken vielleicht, so, und danach musst du eben gleich wieder abschalten. So, wenn du dann, ne, da so drin bleibst, und das ist Achtsamkeit, ne, und das ist nichts anderes, was man bei einer Achtsamkeitsmeditation wie dem Bodyscan zum Beispiel, gibt's ja bei der Techniker Krankenkasse auf der Seite heutzutage, kann man sich grund, es ist ein extrem wirksames Mittel, um Stress zu reduzieren, gibt's tolle Studien zu, Achtsamkeitstraining, und das ist auch nichts anderes als das, was ich da gemacht habe, ne, ich versuche einfach im Moment zu bleiben, und wenn da kein Atemreiz ist, ist alles gut, ja, und wenn er da ist, dann ist das halt mal so, wird akzeptiert, auch nicht als negativ bewertet und danach ist es auch vorbei. Und das ist auch nichts anderes, wenn du jetzt ein unangenehmes Gespräch auf der Arbeit hast, musst zum Chef oder zum Kunden, der wieder reklamiert hat oder ne, irgendwas deiner Belegschaft irgendwie beichten, was auch immer. Dann kannst du dich da vorher schon reinbegeben und alles ganz fürchterlich finden. Oder du bist halt gechillt, bis das Ganze passiert und dann gibst du einfach dein Bestes und hinterher ist vorbei. Und das läuft nicht immer perfekt, aber letzten Endes bist du dadurch viel leistungsfähiger, als wenn du nicht vorher schon irgendwie hochfährst, dein Nervensystem in diesen Anspannungsmodus gehst und eben geht und eben nicht mehr so flexibel ist, um dann mit den Stressreizen im Moment umzugehen. Das ist Training und das kannst du durchs Tauchen machen, das kannst du durch Achtsamkeit Achtsamkeit machen. Eine Facette des Ganzen.
Aber das gibt dann schon irgendwann den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht's auch nicht mehr, jetzt muss ich hoch. Wenn der Atemreiz bei 7 bis 8 Minuten einsetzt und du 22 Minuten, 22 Sekunden hast, muss es ja dann auch diesen Moment geben, wo der Körper dir wieder sagt, hey Tom, du denkst noch ans Auftauchen und dann sagst du ja, okay, jetzt ist der gute Moment. Das merkst du dann aber auch schon, wann wirklich die Grenze ist.
Ja, also das kann man natürlich, wenn jetzt jemand das probieren möchte, mit so einem Oximeter auch ganz gut monitoren, ne, dass du dann siehst, okay, man sagt, bei 70-80% kann man schon erste Probleme bekommen mit dem Bewusstsein, ne, da kann einem mal leicht schwarz vor Augen werden. Aber wenn man das dann regelmäßig macht, jeden Tag mehrfach, dann kriegst du da auch ein Gefühl für. Ich habe ganz am Anfang, so in den ersten beiden Jahren meiner Karriere, habe ich das 2-3 Mal gehabt, so ein Mini-Blackout. Und dann weißt du, wie das ist, wenn ich über die Grenze gehe. Dann lernst du die Signale des Körpers kennen, was passiert kurz vorher. Ne? Zum Beispiel die Wahrnehmung, die wird so ein bisschen enger. Man merkt, dass die Gedanken fahriger werden. Und da kriegt man ein Gefühl für und reagiert dann eben dementsprechend. Und so ist mir das dann auch nach den ersten 2 Jahren nicht mehr passiert.
Okay. Tom, lass uns bitte nochmal so das Big Picture machen. Wir leben in einer krassen Welt, unberechenbar, Krieg, Krisen, Rieseneinflüsse durch Technik, KI. Und du bist Apnoe-Taucher und tauchst ab in eine andere Welt. Wie ist das für dich? Siehst du auch eine komplett andere Welt? Ist das nicht auch irgendwie komplett surreal, diese Welt oberhalb des Wassers zu verlassen und da runter zu gehen und vor allen Dingen ja als Apnoe-Taucher eben ohne Sauerstoffflasche, ohne Geräusche, sondern einfach du und die Stille und ja auch eine ja fast Endlosigkeit unter Wasser? Oder was siehst du da? Was fühlst du da?
Ich kann nur sagen, dass der Tauchgang selber, das ist schon ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil wer das schon mal ausprobiert hat, auch mit Pressluftflasche und Gerät, wenn sobald du unter Wasser bist, schaltest du komplett alles, was draußen ist, ab. Du bist wirklich dann da in dem Element. Das ist ja total faszinierend, eine wunderschöne Welt. Da bist du wirklich dann in dem Moment und genießt das einfach, ne? Also das ist einmal ein ganz akutes Abschalten, was man da erreichen kann. Aber ich kann ja auch nicht den ganzen Tag unter Wasser sein, ne? Ich habe heutzutage ja auch ganz viel zu tun. Ich bin Speaker, Trainer, Coach, habe 2 fantastische junge Kinder und da hat man natürlich einfach viel zu tun. Ich komme da nicht so viel, aber diese Dinge, die ich aus dieser Welt mitgenommen habe, ist eben dieses Regulieren. Ja, ich habe, mein Nervensystem wurde gemessen, meine Herzratenvariabilität hat Höchstwerte erreicht durch dieses ganze Training. Es ist, ich habe das Nervensystem eines Kindes wurde mir nachgewiesen und das macht sich natürlich auch bemerkbar in der stressigen Zeit. Ne? Ich bin dann in der Wahrnehmung. Manche mögen das vielleicht als etwas langsam ansehen, ja, aber ich nehme mir ganz viel dann eben die Zeit, den Moment auch zu genießen. Und ja, und auch das ist natürlich ein Prozess. Ne? Ich bin jetzt nicht irgendwie da schon angekommen und alles ist perfekt. Auch ich bin manchmal im Stress. Aber ich habe gelernt, einfach Dinge so ein bisschen bewusster auch und langsamer, entschleunigter zu gestalten. Ist natürlich auch ein Luxus, ne? Darf man auch nicht vergessen, dass ich das kann. Aber ich habe mich irgendwann entschieden, ich will nicht meine Tochter auf dem Weg in die Schule mit dem Auto bei der Kita abliefern und mich dann in diesem Pool von Eltern begeben, die gestresst sind, irgendwie schnell auch den Rucksack drüber werfen und dann wieder quietschende Reifen und weg. Ich habe dann entschieden, nee, ich gehe zu Fuß da mit ihr hin. Ich gucke mir auch die Schnecken am Wegesrand an und wenn ich auf dem Spielplatz bin, dann möchte ich mit ihr schaukeln auf dem Weg zur Kita. Und das ist, glaube ich, das, was mich dann so ein bisschen unterscheidet, dass ich dieses Bewusstsein da so mitbekommen habe, wenn auch der Stresslevel zunimmt, dass ich dann gegenregulieren kann und dadurch so ein bisschen ja mehr präsenter, mehr im Hier und Jetzt bin, mehr ja die Dinge, also mit dem Stress einfach ein bisschen effizienter umgehe, sag ich mal.
Aber du siehst ja bei deinen Tauchgängen Dinge, die die meisten Menschen auf diesem Planeten noch nie gesehen haben, weil du in Tiefen gehst, in die noch kaum jemand von diesen 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten war, jedenfalls nicht mit dem U-Boot. Du fühlst Dinge, die anders sind, du schmeckst Dinge, die anders sind, schmeckt das Wasser in 122 Meter Tiefe anders? Fühlt sich das anders an? Ist das Licht anders? Was sind deine Gefühle, die du hast? Ist das Freiheit?
Also vorm Atemreiz, ja, auch wenn ich damit gut umgehen kann, angenehm wird er nie werden, ne? Also, dass ich dann sage, so, super, der Atemreiz ist da. Also die Gefühle unter Wasser, wenn ich keinen Atemreiz habe, das ist schon wirklich fantastisch teilweise. Also gerade wenn ich dann in der Tiefe bin und mich nicht angestrengt habe. Ich habe einen Tauchgang, den habe ich nach wie vor, ich werde ihn nie vergessen, weil ich da dieses Gefühl hatte, dass wirklich mir das Herz aus der Brust springt vor Freude, dass ich genau da bin, wo ich hingehöre. Ich bin im Millstätter See auf 80 Meter Tiefe abgetaucht, habe mich mit so einem Hantelgewicht runterziehen lassen. Und der See ist tiefschwarz da unten. Das heißt, man kann im Prinzip nichts sehen. Ich hatte eine kleine Taschenlampe an der Maske dabei. Und genau, und der Grund, das ist ganz klar da unten. Der Grund, dass es so schwarz ist, ist, dass die Schwebeteilchen oben sich sammeln und da kommt kein Licht durch, ja. Und da unten ist es komplett klar. Und da habe ich diese Taschenlampe und dann komme ich da an auf 80 Meter. Der Lichtkegel geht ins Unendliche in dem klaren Wasser. Ja, und dann habe ich auf der anderen Seite meiner Maske habe ich einen Tiefenmesser, der mir diese 80 Meter angibt und der piept dann immer so piep, 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 piep. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist in diesem Schwarz, in dieser unendlichen Weite, hast keinen Atemreiz und du fühlst dich wie im Weltall letzten Endes, ne? Und ich habe nur, also wie gesagt, so eine Freude gespürt, so dass ich da hingehöre. Und ich glaube, dass man das nicht so im Alltag kennt und erreichen kann. Natürlich gibt es ganz andere Möglichkeiten, sich zu freuen, ne? Es gibt Fallschirmspringer, es gibt Menschen, die in ihren Tätigkeiten aufgehen, im Flow sind. Aber das war für mich der tiefste Flow, den man erreichen kann. Ich war komplett da, wo ich sein wollte und habe es einfach extrem genossen.
Es gibt natürlich einen Begriff, der dann auch mal wieder fällt, das ist dieser Tiefenrausch und es gibt ja einen sehr ikonischen Film über das Apnoe-Tauchen, ich glaube, der heißt Im Rausch der Tiefe und da geht es ja auch darum, dass Kollegen von dir ja so gerne und so oft tauchen, dass es auch für sie so eine Art Sucht wird und am Ende diese Sehnsucht ist ja dann doch unten zu bleiben, sich eben im Schlitten runterziehen zu lassen und eben so lange unten zu bleiben, dass man es eben nicht mehr schafft, hochzukommen. Kannst du dieses Gefühl nachempfinden, dieses Gefühl von Rausch der Tiefe?
Also ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Ich habe es ja eben so ein bisschen beschrieben, dass man das da unten unheimlich genießt, ne? Und ein gewisses Maß an Tiefenrausch mag beim einen oder anderen Tauchgang auch dabei sein. Das habe ich da jetzt nicht so wahrgenommen. Ich kenne es zum Beispiel vom Gerätetauchen, da ist der wesentlich stärker. Und wenn man das merkt, dann taucht man ein bisschen auf, so dass er sich wieder löst, dass er nicht mehr so stark ist. Das heißt, das habe ich da nicht unbedingt wahrgenommen. Aber diese Möglichkeit, da in diesem Lebensraum zu sein und sich da gut zu fühlen, das ist schon auch eine Art Rausch. Ich glaube, das hängt aber trotzdem, also es geht nicht so weit wie in dem Film, dass man irgendwie den Lebenswillen dann aufgibt. Das ist, glaube ich, eine ganz besondere Konstitution auch dieses Charakters gewesen in dem Film. So weit kann ich es nicht nachvollziehen.
Trotzdem sterben ja jedes Jahr Menschen beim Apnoe-Tauchen. Du hast ja auch gesagt, mach das auf keinen Fall alleine. Also nochmal für alle aus der Tomorrow-Community, die das probieren wollen, nicht alleine machen. Mhm. Es sterben immer Menschen beim Apnoe-Tauchen, weil sie sich zu viel zumuten oder weil sie unten bleiben wollen?
Fast immer sind also Unfälle beim Apnoe-Tauchen immer aus dem Grund, dass sie alleine unterwegs sind. Also das sind die meisten, 80-90% der Unfälle sind tatsächlich in Schwimmbädern, wo keiner dabei ist. Also wo kein Sicherungstaucher aufpasst. Mit den Zahlen ein bisschen vorsichtig sein, also bitte nicht zitieren, das habe ich jetzt nicht in der Studie gelesen, aber fast alle Unfälle sind in Schwimmbädern. Oder bei Tauchgängen auch im Meer, wo man alleine runtergeht und dann da unten ist, wo was mir sofort in Sinn dabei kommt, sind die Spearfischer, also die Harpunierer, die sind auch ganz häufig unterwegs und wenn du da unten dann, obwohl du an deiner Grenze bist, dann einen Fisch hast, dem du noch hinterher schwimmen willst, weil du ihn einfach fangen willst. Das ist auch eine ganz schwierige Situation. Aber wenn du dich gut absicherst, wenn du weißt, was du tust, dann ist das schon sicher. Die Unfälle passieren, wenn du alleine unterwegs bist. So, das ist der Tenor. Und während der Wettkämpfe passiert da so gut wie gar nichts.
Okay. spannend, wie du in diese Karriere gekommen bist, in das Business gekommen bist, weil du bist jetzt nicht irgendwie zufällig irgendwie an der Küste aufgewachsen und hattest irgendwie das große offene Meer mit Riesentiefen schon immer vor dir, sondern du kommst aus Hamburg, du bist geboren in Hamburg und du bist als Kind schon zum Tauchen gekommen, habe ich gelernt, und hast diese Faszination gehabt, aber hast dann erstmal einen klassischen Beruf für dich ausgesucht und hast eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker. Industriemechaniker, Apnoe-Taucher, das sind ja schon noch zwei andere Welten, oder?
Na, absolut. Also da muss ich sagen, ich war auch mal jung und wusste nicht wohin und war einfach nur planlos. Und genau damals, als ich mit der Schule fertig war, hatte ich einfach noch keine Orientierung, wo ich hin will, was ich beruflich mal machen möchte. Ich hatte immer die Liebe zum Meer in mir. Die habe ich auch durch meine Eltern mitbekommen, weil wir als Kinder ganz häufig in Griechenland waren. Und da gab es dann schon Flossen und Maske und Schnorchel. Ne? Das waren damals diese riesen Dinger, das ganze Gesicht bedeckt. Und im Prinzip hatte man da seinen Auftriebskörper dabei. Das heißt, ich habe vor dem Schwimmen auch gelernt zu schnorcheln und ich habe es einfach geliebt. Das heißt, das habe ich so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ich hatte aber niemanden in meiner Umgebung, der jetzt taucht oder so. Das heißt, dass wirklich dieses Erkunden der Unterwasserwelt, das war irgendwie in mir. Wenn ich dann so Filme gesehen habe, Unterwasser-Dokumentationen, und dann habe ich immer ganz große Augen gekriegt, ne, und hatte immer diesen Wunsch, das irgendwann auch selber mal zu machen. Und das habe ich dann aber erst gemacht später, als ich mein eigenes Geld verdient habe. Und dafür hat mir meine Lehre dann auch geholfen. Ne? Also ich bin ja Industriemechaniker geworden, weil ich im Prinzip keine großen Ideen hatte, was ich sonst noch so anstellen kann im Leben. Und habe dann darüber mein erstes Geld verdient. Ne? Ich habe dann zwar entdeckt, nee, das ist nichts für mich, also so gar nicht, dieser Beruf, hatte aber meine ersten 3.000 Mark zusammen. Ja, und mit diesen 3.000 Mark bin ich dann nach Jamaika geflogen und habe einen Tauchkurs gemacht.
Und wie war das für dich, wenn du auf Partys gegangen bist und gerade in Hamburg gefragt wurde, ja, was machst du beruflich? Und alle in Hamburg gesagt haben, wir sind Anwälte oder Ärzte oder wir haben eine Reederei. Und du dann gesagt hast, ja, und ich, naja, ich bin Apnoe-Taucher. Und alle so, what, was?
Ja, also es ist natürlich ein ganz, ganz ungewöhnlicher Lebensweg. Ne? Also der ist schon nicht so ganz geradlinig bei mir. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass man das tun soll, wo die Leidenschaft einen hinführt. Denn das ist das, was man dann auch gut macht, ne? Und das ist eigentlich auch letzten Endes der Sinn des Lebens, ne? Ich will erfüllt sein von dem, was ich tue. Ich will andere anstecken können. Ich will gute Beziehungen. Also erstmal will ich eine gute, gesunde Beziehung zu mir selbst haben, dann zu anderen. Also das ist schon irgendwie eine Leidenschaft zu finden, ist schon irgendwie ein Fundament dafür, ein glückliches Leben zu haben. So, und das habe ich immer geglaubt. Und dann habe ich eben erzählt, ja, ich bin Apnoe-Taucher. Nebenbei mache ich da so ein Lehramtsstudium, aber ich bin Apnoe-Taucher. Und ja, auf der Party hat das immer ganz gut funktioniert. Also die Gespräche kamen dann leicht in Gang, ne?
Wieso hast du dann auf Lehramt studiert? Warum wolltest du Lehrer werden und bist nicht irgendwie einfach auf Jamaika oder in Griechenland geblieben und hast gesagt, hey, ich hänge den ganzen Tag am Strand rum und gehe zwischendurch auf zwei Tauchgänge?
Ja, also Menschen sind ja selten so eindimensional, da ist ja noch ein bisschen mehr so dran. Ne? Ich habe schon irgendwie auch ein bisschen Struktur mitbekommen von meinen Eltern, auch aus der Familie. Wir haben ja die älteste Werft Deutschlands in der Familie gehabt, die Sitas-Werft. Und da kam dann auch so ein Zweig, also der Vater meines Großvaters hat sie noch besessen und dann irgendwie an den Bruder verkauft. Aber dieser Zweig der Familie, der war schon immer auch solide und da musste man einen guten Job haben. Ne, so. Und mein Vater ist so ein bisschen ausgebrochen, der ist dann Lehrer geworden und später Schulleiter. Und der war nicht mehr ganz so, ne, der hat schon gesagt, Tom, mach mal, woran du Freude hast, so, ne, aber es war trotzdem so ein bisschen schwang immer mit, du brauchst schon irgendwie noch einen ordentlichen Beruf. Das ist ja die Generation, also der, ne, Ausbildung und so weiter. Und das nimmt man natürlich mit, ne? Das ist natürlich auch irgendwo in einem, irgendwo braucht man auch einen ordentlichen Beruf, obwohl das bei mir nicht sehr ausgeprägt war. Und ich hatte auch diese Leidenschaft, Wissen weiterzugeben. Also ich habe schon als Kind irgendwie so Fußballtraining gegeben, so den Nachbarschaftskindern und so. Und das war für mich auch schon immer schön zu sehen, so dass ich was weitergeben kann, andere Leute begeistern kann. Und deswegen, das ist schon auch irgendwie in mir, dieses Lehren und Wissen weitergeben, gemeinsam Dinge erforschen, das macht schon Spaß.
Aber mittlerweile gibst du dein Wissen ja nicht nur an Nachbarschaftskinder weiter, sondern eben auch an viele Unternehmer, an viele Top-Manager. Du hältst Keynotes. Was wollen Leader, was wollen Manager von dir lernen? Was können sie auch lernen? Was können wir alle von einem Abnur-Weltmeister lernen?
Ja, das Entscheidende ist, wir haben zu Beginn darüber gesprochen, ist dieses Stresslevel. Ne? Zum einen wollen wir Leistung bringen. Es gibt einfach Momente, da wollen wir gute Entscheidungen treffen, da wollen wir einfach voll da sein, präsent und kognitiv genau in der Lage, alle Informationen aufzunehmen. Klar, im Kopf ausgeglichen, das kann man über diese Techniken erreichen, die ich in meinem Buch hier auch darlege. Und das Zweite ist, was natürlich auch alle haben, wer leistungsfähig sein möchte, der ist in der Regel geneigt, diese Leistung über das Pushen zu erzeugen. Das heißt, die Wichtigkeit einer Situation erhöhen. Das ist jetzt unheimlich wichtig. Hier muss ich performen. Und über diese Wichtigkeit erhöht sich das Stresslevel. Das heißt, der Kampf- oder Fluchtmodus wird noch stärker. Ja, aktiviert deinen Körper. Wunderbar kurzfristig, aber nach 4-5 Stunden irgendwann ist das dann auch genug. Da braucht der Körper immer mal wieder Erholungsphasen, um leistungsfähig zu bleiben. Das heißt, ich erzähle meinen Coaches dann eben auch, die Regeneration ist Teil der Leistung. Das musst du verstehen. Ja, dieses alte Stigma von wieder zu lange Pause gemacht, zu früh nach Hause gegangen, so dieses nur wer halt durchzieht und den ganzen Tag dran bleibt und Dampf macht, der ist erfolgreich und leistend. Das ist nicht mehr. Ne, man hat inzwischen erkannt, dass man leistungsfähiger ist, wenn man zwischendurch auch immer mal wieder, auch wenn es nur teilweise ganz kurze Phasen sind, immer mal wieder erholt zwischendurch. Und diese Erholung. Das ist das, was wir mit diesen Techniken, mit Atmung, mit Mentaltechniken, mit Emotionsregulierung erreichen können. Und wir können trainieren, immer schneller in den Erholungsmodus zu schalten, uns immer schneller zu erholen. Das kannst du auf Knopfdruck mit dem physiologischen Seufzer, das kannst du auch mit dem Tauchreflex, ja, also mit einem kalten Bad, ja, kannst du auch erreichen, dass du deinen Vagusnerv schnell stimulierst und der schaltet auf Erholung. Dein Körper regeneriert und du bist schneller wieder leistungsfähiger. Also du kannst lernen, leistungsfähiger zu sein, aber eben auch dauerhaft dich immer wieder zu erholen und dadurch bei Energie zu bleiben, gesund zu bleiben. Ja, und da kommen wir dann zu den gesundheitlichen Beschwerden. Wenn du das nicht machst, ja, dann wer kennt von den Top-CEOs nicht jemanden, entweder ist er selbst oder in der Umgebung, der Bluthochdruck hat, der diese ganzen Krankheitsbilder hat. Die 80%, die WHO hat jetzt gerade irgendwie wieder so eine Statistik veröffentlicht, 80% der Krankheiten sind stressbedingt. Also, worüber reden wir? Ne? Es geht eben darum, ja, dass wir auch langfristig uns immer wieder erholen, um bei Energie, bei Gesundheit zu bleiben. Und das ist der zweite Teil der Gleichung. In meinem Buch geht es ja einmal um diese akuten Stresssituationen, um leistungsfähig zu sein. Und dann, wenn du das auch trainierst und immer wieder umschaltest, wirst du besser darin. Dein Nervensystem wird flexibler und dadurch bist du auch dauerhaft resilienter und gesünder. Und das sind beides ganz, ganz wichtige Dinge. Longevity ist ja, Herzratenvariabilität ist ein Riesenthema. Das haben viele schon verstanden. Das ist das, was wir damit trainieren, mit diesem Umschalten, immer wieder erholen, Nervensystem flexibler machen, resilienter werden, mit Stress umgehen können. Das sind die Ziele meiner Coaches, meiner Unternehmer, CEOs, und anderen Leistungsträgern. Ne?
Tolles Learning. Ich habe noch eine spannende Formel mitgenommen aus deinem Buch. Diese Frage eigentlich, was ist eigentlich Stress? Warum empfinden wir eigentlich immer Stress? Und du hast da so eine Formel und ich fand die so simpel, aber so treffend, weil ich vorher noch nie so drüber nachgedacht habe, dass Stress einfach eine Gleichung ist aus Wichtigkeit, wie wichtig mir etwas ist, plus eben der Schwierigkeit, die ich dem Ganzen zuordne. Und dass es eigentlich nur Wichtigkeit und Schwierigkeit sind und dass mich das eigentlich unter diesen Stress setzt. Und wenn ich eins davon einfach verändere und sage so, wow, so schwierig ist das gar nicht oder so wichtig ist das gar nicht, habe ich sofort ein anderes Stresslevel. Und das finde ich so spannend, weil du dann wieder dazu kommst, dass du am Ende eben der CEO deines eigenen Stressmanagements bist, indem du einfach die richtige Bewertung machst. Das fand ich irgendwie noch ein tolles Learning.
Ja, diese Erkenntnis alleine, ne, zu sagen, wenn ich das wichtiger mache, dann wird der Stress größer. Ja, wenn es schwieriger ist, wird der Stress größer. Und unsere Ressourcen dürfen dabei auch nicht vergessen. Ne? Das heißt, diese Fähigkeit, damit umzugehen, je höher ich meine Ressourcen einschätze, meine Fähigkeit, eine Situation zu lösen, desto weniger Stress empfinde ich. Bei einfachen Aufgaben geraten wir ja nicht in Stress. Das heißt, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, was man ja auch Stück für Stück aufbauen kann, das hilft dann eben auch enorm bei der Bewältigung. Aber letzten Endes beginnt es tatsächlich mit der Bewertung. Bewertung. Und die Bewertung kann man ja auch häufig sagen, oder höre ich zumindest häufig, dass man das ja nicht unbedingt aussuchen kann, wie man Dinge bewertet. Ja, also man kann schon ein Stück weit reframen und Dinge mal ganz anders betrachten. Wenn wir jetzt mal an diesen Atemreiz denken, dieses unangenehme Gefühl, dann kann ich sagen, das ist total doof. Oder ich kann sagen, ja, das ist aber auch ein wichtiges Gefühl. Oder vor dem Wettkampf, wenn man so aufgeregt ist, kennt man vielleicht so, ne, dass der Magen hier so richtig flau wird. Da kannst du sagen, das ist total ätzend. Ich habe jetzt Angst, ich werde nervös. Oder du kannst sagen, hey, mein Körper, der bereitet sich gerade auf die Leistung vor. Der macht gerade genau das, was er tun soll. Also da hat man schon ein Stück weit auch die Macht, kurzfristig zu reframen. Und das ist auch wieder eine Frage des Trainings. Wenn du das regelmäßig machst und Dinge auf eine bestimmte Art und Weise bewertest, dann manifestiert sich das. Das heißt, Neuroplastizität kennen viele deiner Community wahrscheinlich schon. Das heißt, unser Gehirn ist formbar. Wir wissen, dass wir Dinge lernen können. Mit jeder neuen Sache, die wir lernen, entstehen neue Verbindungen, neuronale Verbindungen im Kopf, Netzwerke. Und wenn wir das regelmäßig machen, werden die stärker. Das heißt, das wird zur Gewohnheit. Und so ist es eben mit diesen mentalen Bewertungsprozessen auch. Wir können lernen, anders zu bewerten. Wir können lernen, anders zu atmen. Das ist schon ganz faszinierend, was wir da erreichen können, wenn wir dranbleiben.
Tom, damit kommen wir zur letzten Frage. Wie ist deine Bewertung von deinem Leben, wenn du auf alles zurückblickst, was du in deiner Karriere gemacht, erreicht und ertaucht hast? 22 Weltrekorde, Wahnsinn. Du bist jetzt 48 Jahre alt. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Das ist eine sehr interessante Frage, aber ich denke, folge deiner Leidenschaft, deinem inneren Kompass, folge deinem Herzen, denn wenn du das tust, wofür du eine Leidenschaft hast, dann ist der Erfolg vorprogrammiert.
Wow, gibst du das an deine Kinder weiter?
Unbedingt. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Es ist für mich das absolut Entscheidende fürs ganze Leben, dass man da eben auf diese innere leise Stimme hört, ne, die einem schon gute Ratschläge gibt und nicht irgendwie diese Push-Kritikerstimme lauter werden lässt und dann Dinge, die einem wichtig sind, beiseite wischt, weil es muss ja so oder so laufen. Ne? Weil die Karriere ist nun mal wichtig, weil mein Papa hat gesagt, ich muss einen ordentlichen Job machen. Ja, wenn die leise Stimme, das Herz in dir sagt, ich würde jetzt lieber nach Jamaika fliegen und tauchen gehen, dann darf man da schon ganz gerne mal zuhören.
Absolut. Torben, vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht, dass du hier aufgetaucht bist, dass du uns mitgenommen hast in all deine spannenden, spektakulären Tauchgänge. Hat echt Spaß gemacht. Alles Liebe für dich, für deine Family und für die Tomorrow Community. Wirklich dieser Tipp, das ist ein tolles, tolles Buch. Deine Atmung ändert alles. Es ändert eben auch am Ende dein Leadership. Es ändert deinen Erfolg. Es kann dich erfolgreicher machen. Fand ich ein ganz tolles Learning. Also deshalb umso mehr vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir, dass ich hier sein durfte. War echt toll. Die Zeit ist verflogen. Hat echt Spaß gemacht.
Shoutout noch hier an The Flag, dass wir wieder hier sein durften, dass wir hier wieder produzieren durften. Jetzt ist hier schon fast Nacht in München. Wir sitzen hier über den Dächern. Maxi ist noch da, der immer die tollen Videos macht. Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich habe noch mal ein anderes Bild bekommen vom Apnoe-Tauchen. Also ich finde es super, super spannend. Und für mich ist es immer noch so dieses Bild. Jetzt sind wir hier wieder oben über München, gucken auf diese Welt. Und ich denke manchmal noch so, was da eigentlich unter dieser Wasseroberfläche passiert, das gucken wir uns eigentlich gefühlt noch viel zu wenig an. Da haben wir noch viel zu wenig entdeckt. Und deshalb noch mal umso mehr toll, dass du uns ein Stück mit runtergenommen hast. Und gezeigt hast, wie es geht und wie wir dabei richtig atmen.
Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ganz, ganz toll. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und auch alles Gute an deine Community. Probiert's bitte unbedingt aus. Es hat ganz viele gesundheitsförderliche Aspekte. Aber niemals allein tauchen, das ist das Wichtigste daran. Genau. Bleib bitte gesund und habt einen langen Atem.
Absolut. Und deshalb an die Tomorrow Community meine Empfehlung nochmal: der physiologische Seufzer, einfach am Ende, um ganz entspannt zu sein, nochmal. Viel Spaß, bis nächste Woche.
Ciao.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra.
und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt. Die Tomorrow Community. See you tomorrow.